Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie ihr eure Zukunft finanziell absichern könnt? Die betriebliche Altersversorgung, kurz BAV, ist dafür der Schlüssel. Sie bietet nicht nur finanzielle Vorteile, sondern auch Stabilität im Alter. Betriebliche Altersversorgung ist daher ein Thema, das für Betriebsräte und Beschäftigte von großer Bedeutung ist. Und damit wieder ein herzliches Willkommen zu einer aktuellen Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Mein Name ist Eva-Maria Stoppkotte und ich bin heute im Gespräch mit zwei Kolleginnen, die erfahrene Expertin auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung sind. In unserer heutigen Folge tauchen wir in die Welt der betrieblichen Altersversorgung ein und zeigen euch, warum sie für Beschäftigte wichtig ist und wie ihr sie als Betriebsräte gestalten könnt. Die betriebliche Altersversorgung, kurz BAV, spielt eine wichtige Rolle für die finanzielle Sicherheit im Alter. Sie ist wesentlicher Bestandteil des deutschen Alterssicherungssystems. Aber was sichert sie ab? Welche Rechte und Pflichten haben Beschäftigte und Arbeitgeber? Wie sind die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats bei der BAV geregelt? Darüber spreche ich heute mit den Expertinnen Dr. Judith Kirschbaumer. Sie ist Leiterin des Bereichs Sozialpolitik der Verdi-Bundesverwaltung in Berlin. Und Kerstin Schminke. Sie ist Geschäftsführerin von Metallrente GmbH. Das ist ein gemeinsames Versorgungswerk der Tarifvertragsparteien der Metall- und Elektroindustrie. Hallo ihr beiden, ich grüße euch ganz herzlich.
Hallo Eva.
Hallo.
So, springen wir gleich mal rein. Welche Modelle der BAV können Betriebsräte und Unternehmen den Mitarbeiterinnen denn anbieten?
Ja, unter Modelle verstehst du wahrscheinlich Durchführungswege, so nennt man das in der BAV.
Okay.
Also das ist Vehikel, wo Beiträge hinfließen, wo sie verwaltet werden und die später auch die Betriebsrente quasi zahlen. Also das ist so der ganze Rahmen drumherum. Grundlage ist aber immer eine arbeitsrechtliche Zusage, das muss man einfach wissen. Also das ist die absolute Grundlage, wo der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eben eine Zusage auf eine Zahlung einer späteren Betriebsrente gibt. Das ist immer die Basis einer solchen Zusage. Und gezahlt wird dann später im sogenannten Versorgungsfall. Das ist jetzt so ein Fachbegriff, der aber oft in den Betriebsvereinbarungen dann auch letzten Endes vorkommt. Versorgungsfall heißt, wenn man in die Altersrente eintritt zum Beispiel, dann würde man eine Betriebsrente bekommen. Bei Tod des Arbeitnehmers oder des späteren Betriebsrentners eine hinterbliebene Versorgung, also eine hinterbliebene Rente könnte man regeln. Oder bei Eintritt einer Erwerbsunfähigkeit oder Berufsunfähigkeit. Also für diese drei Versorgungsfälle gibt es quasi dann den Anspruch auf eine Betriebsrente. Das ist mal so, das sind so die Basics, wie man die Modelle letzten Endes gestaltet. Die Vehikel, also diese Durchführungswege, das gibt es einmal eine Direktzusage, ist ein Klassiker, ist ein alter Zusageweg letzten Endes oder ein Vehikel. Da werden quasi gar keine Beiträge aus dem Unternehmen rausgegeben, sondern sie bleiben im Unternehmen. Es werden Pensionsrückstellungen in der Bilanz gebildet. Das dient dann zur Innenfinanzierung. Und die späteren Betriebsrenten zahlt der Arbeitgeber oder das Unternehmen dann auch direkt aus. Das heißt, es bleibt alles im Unternehmen. Das ist der einzige unmittelbare Durchführungsweg, den es in der BAV gibt. Es bleibt alles im Unternehmen und später wird aus dem operativen Geschäft dann die Betriebsrente an die Betriebsrentner gezahlt. Dann gibt's noch die mittelbaren Durchführungswege, das sind vier. Das ist einmal eine Direktversicherung, das ist so eine Art Lebensversicherung. Da ist der Versicherungsnehmer der Arbeitgeber, die versicherte Person ist der Arbeitnehmer. Und dort werden die Beiträge dann hingezahlt, also dann fließt auch wirklich das Geld ab, die Beiträge. Die werden dort verwaltet, es findet eine Wertsteigerung statt, die kann unterschiedlich gestaltet sein, wie diese Beiträge quasi an Wert sich steigern. Und das spätere Kapital wird dann nach den Regeln der Versicherungsmathematik in eine lebenslange Betriebsrente umgerechnet und dann letzten Endes ausgezahlt. Ähnlich läuft es bei der Pensionskasse, das ist der andere Durchführungsweg. Und auch beim Pensionsfonds, das ist ein weiterer Durchführungsweg. Die unterscheiden sich ein bisschen in der Anlageform. Es gibt unterschiedliche Rechtsvorschriften, aber im Prinzip, das Grundprinzip funktioniert da auch gleich. Also die Beiträge fließen ab und die spätere Betriebsrente wird von diesen Kassen dann gezahlt. Und dann gibt es noch als letzter Durchführungsweg die Unterstützungskasse. Da ist halt der Unterschied, dass ich als Beschäftigter, als Arbeitnehmer keinen direkten Rechtsanspruch gegenüber der Unterstützungskasse habe. Ich muss mich also immer an den Arbeitgeber wenden. Das sind jetzt so die Unterschiede da. Es gibt auch Firmenpensionskassen, die sind quasi nur für ein Unternehmen zuständig. Es gibt Gruppenunterstützungskassen oder Pensionskassen. Da können viele Arbeitgeber sich anschließen. Es gibt Unterschiede in den Details. Deswegen ist immer eine Frage, für was entscheidet sich der Arbeitgeber? Das ist immer wichtig für einen Betriebsrat, damit er nachvollziehen kann, warum entscheidet sich ein Arbeitgeber für einen bestimmten Durchführungsweg. Und da kann man jetzt so ganz klassisch, und das kann man jetzt nicht im Detail, das würde hier zu weit führen, aber ein Punkt ist zum Beispiel, die Direktzusage hat halt direkte Bilanzberührung und beeinflusst das Eigenkapital des Unternehmens. Das ist also dann wirklich eine unternehmerische Entscheidung. Und die allen anderen vier Durchführungswege, die ich eben genannt habe, das sind eher so Verwaltungs- und Zahlstellen fungieren die. Das kommt raus aus dem Unternehmen und die zahlen letzten Endes auch nachher die Betriebsrente. Also da ist die Verwaltung auch alles ausgelagert. Das sind natürlich Entscheidungsparameter, die man ja wissen muss, sowohl auf Arbeitgeberseite wie auf Betriebsratsseite.
Ich kann mir vorstellen, dass dann die Kosten auch nochmal, wenn ich da eine andere Verwaltung, ein anderes, ne, eine Versicherung zum Beispiel auch nochmal zugrunde lege, dass ich dann auch nochmal die Kosten anders gestalte, also beziehungsweise als Arbeitgeber da nochmal reinzahlen muss. Und die dann wieder aufteilen muss, ja.
Genau, das ist der eine Faktor. Und für Betriebsräte auch, was Sie zumindest wissen sollten, ist, das beeinflusst natürlich auch die Leistung. Also wenn ich 50 Euro in der Direktzusage habe und 50 Euro in der Direktversicherung zum Beispiel, dann macht das auch was mit der Leistung aus, weil es unterschiedliche Rechnungsgrundlagen einfach gibt, wie nachher die Rente berechnet wird. Das ist jetzt alles zu viel klein, aber nur, dass man es ein bisschen einordnen kann, man muss schon darauf achten, auch bei dem Durchführungsweg, was für Vehikel wird da letzten Endes genutzt und warum entscheidet man sich für eins?
Okay. Wie wird denn die betriebliche Altersversorgung im Unternehmen finanziert?
Ja, historisch, nämlich früher, waren Betriebsrenten rein arbeitgeberfinanziert. Und zwar bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Das war eine Belohnung für Betriebstreue. Das hat sich grundlegend geändert. Heute können Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, Arbeitgeber, Arbeitgeberin oder beide gemeinsam bezahlen für eine spätere Betriebsrente. Es gibt immer noch rein arbeitgeberfinanzierte Modelle, die gefallen uns natürlich am besten. Es gibt aber auch Kombinationen, wo der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zusammenzahlen. Und es gibt auch reine Modelle, die der Arbeitnehmer finanziert, die Arbeitnehmerin. Das ist die sogenannte Entgeltumwandlung. Und darauf gibt es seit 2001 auch einen Rechtsanspruch, dass ich mein Geld einbringen kann und das Ganze dann in eine Betriebsrente umgewandelt wird. Also heute alles möglich, alle können finanzieren, alles läuft unter BAV, betriebliche Altersversorgung.
Gucken wir mal ins Steuerrecht. Welche steuerrechtlichen Vorteile und Förderungen gibt es denn für die betriebliche Altersversorgung? Das muss ja auch ein bisschen attraktiv sein.
Ja, das ist auch attraktiv. Denn es gibt sowohl in der Steuer wie auch bei den Sozialversicherungsbeiträgen Erleichterungen. Und man kann ganz pauschal sagen, während der Einzahlungsphase gibt es steuer- und sozialversicherungsrechtliche Befreiungen. Und später, wenn dann ausgezahlt wird, muss versteuert und verbeitragt werden. Und da gibt es jetzt für die Steuer und für die Sozialversicherung unterschiedliche Größen. Bei der Steuer können 8% quasi des eingezahlten Betrages steuerfrei sein und diese 8% entsprechen in diesem Jahr so in etwa 7.250 Euro, also relativ viel. In der Sozialversicherung ist es die Hälfte, sind 4%, das sind ungefähr 3.600 Euro im Jahr. Man darf nicht vergessen, wenn ich heute etwas sozialversicherungsfrei einzahle, dann fehlen mir natürlich die Beiträge bei den sogenannten Lohnersatzleistungen, also zum Beispiel das Krankengeld oder das Arbeitslosengeld. Das ist niedergelegt in dem ganz berühmten Paragraphen 3, Nummer 63 im Einkommensteuergesetz. Da findet sich die rechtliche Grundlage. Und neben dieser steuer- und sozialversicherungsrechtlichen dieser Vorteile gibt es natürlich noch eine Förderung der betrieblichen Altersversorgung. Aber da komme ich später nochmal drauf. Also es wird rundum gefördert vom Staat durch Steuer- und Sozialversicherung und durch Zuschussbeträge. Also eine attraktive Sache für die Beschäftigten.
Okay. Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen wollen, kurz Eva. Und zwar einmal auch mit diesem Rahmen, den die Judith jetzt gerade beschrieben hat, mit den 8%, die steuerfrei eingezahlt werden können. Das bemisst sich nach der Beitragsbemessungsgrenze. Also die verändert sich immer jedes Jahr, genauso wie bei den 4% der Sozialversicherung. Freiheit. Und man muss wissen, das müssen halt insbesondere Beschäftigten wissen, wenn der Arbeitgeber was einzahlt, wird das zuerst auf diesen Freirahmen angerechnet. Und wenn ich noch Entgeltumwandlung dazu mache, dann muss man halt gucken, dass man in diesen Grenzen bleibt, in diesen Freigrenzen von 8% und 4% bei der Sozialversicherungsbeitragsfreiheit. Weil sonst sprenge ich den Rahmen und dann wird das Entgelt des Beschäftigten, also die Umwandlung, die er macht, die wird dann steuerpflichtig oder sozialversicherungsbeitragspflichtig. Also man muss immer wissen, der Arbeitgeberbeitrag wird zuerst auf diesen Freirahmen angerechnet. Mhm. Und dann gucken, was wandle ich an Entgelt noch zusätzlich um, wenn ich es denn kann. Das ist das eine und dann noch die steuerliche Förderung, die es auch noch gibt, insbesondere für Geringverdiener. Das ist der Paragraph 100 Einkommenssteuergesetz. Das ist wirklich für Geringverdiener ausgelegt, dass da nochmal gesondert gefördert wird, wenn der Arbeitgeber einen Beitrag zahlt. Also da geht es wirklich um Arbeitgeberbeiträge. Da gibt es halt bestimmte Voraussetzungen. Also das Einkommen darf nicht über 2.575 Euro sein. So ist es aktuell geregelt. Und ein Arbeitgeberbeitrag muss mindestens 240 Euro betragen und maximal ein Arbeitgeberbeitrag von 960 Euro wird gefördert. Und dann bekommt der Arbeitgeber 30% zurück. Das wissen viele nicht. Das kann man aber ganz gut, gerade auch bei Teilzeit. Mhm. Bei Teilzeit das insbesondere auch dafür, wegen der Einkommensgrenze. Und das kann man gut nutzen, um den Arbeitgeber dazu bewegen, wirklich auch einen eigenen Beitrag zu zahlen.
Okay, das wird also für den Arbeitgeber da nochmal attraktiver gemacht und natürlich auch, wenn ich Teilzeit beschäftigt bin, sind ja leider immer noch meistens die Frauen, dann habe ich auch nicht das Problem in die Altersarmut, wenn ich sowas aufbaue. Das ist ja auch nochmal ein Riesenvorteil von der betrieblichen Altersversorgung, dass ich nicht so stark in die Altersarmut abrücke.
Genau.
Gut, wie können dann Betriebsräte sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden über ihre betrieblichen Altersvorsorgeoptionen informiert sind? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit?
Ja, was natürlich immer gut ist, ist Betriebsversammlungen zu nutzen. Mhm. Wenn man da immer mal so ein Tagesordnungspunkt mit einbaut zur betrieblichen Altersversorgung und da ein bisschen aufklärt, was die Voraussetzungen sind oder auch sagt, was es gibt tatsächlich im Unternehmen, welche tarifvertraglichen Leistungen es auch gegebenenfalls gibt, weil das stellen wir ja auch oft fest, dass tarifvertragliche Leistungen gar nicht genutzt werden, obwohl es die gibt, dass ein Arbeitgeber was zahlen muss. Also gerade jetzt bei der IG Metall ist der AVWL, altersvermögenswirksame Leistungen, die wird oft nicht abgerufen. Da gibt es tolle Aktionen, die Betriebsräte gemacht haben, wo ich schon gehört habe, in Seminaren, die wir so geben, wo die gesagt haben, da haben wir einfach mal so Scheine fallen lassen, wo drauf geht deine AVWL oder irgendwie sowas. Also so Dinge kann man gut machen, auch für Betriebsversammlungen einfach nutzen, vielleicht auch Informationsveranstaltungen zu dem Thema auch durchführen. Wobei ich oft, ich habe ja viele Betriebsräte beraten bei der Einführung oder Umgestaltung vom BAV. Da ist halt oft das Problem, in großen Betriebsratsgremien hast du häufig Experten für Betriebsversorgung, die auch freigestellt sind, sich dann entsprechend auch weiterbilden können und so. In kleineren Betriebsratsgremien wird das natürlich schwierig, allein schon von der Zeit und der Anzahl der Themen. Aber ich kann jedem Betriebsrat nur nahelegen, sich auf alle Fälle auch weiterzubilden und genau auch bei dem Thema, auch wenn es nicht so häufig aufkommt, aber gerade das macht's ja aus, dass man da immer im Thema bleibt und genau weiß, was kann man machen, was kann man gestalten, was kann man verhandeln. Und da gibt's jetzt bei der Academy of Labor in Frankfurt oder University of Labor ist es, gibt's ab März nächsten Jahres einen Zertifikatsstudiengang für Betriebsräte insbesondere auch, wo es umfassend sind drei Module, wo es umfassend um Alterssicherungen geht, also auch die gesetzliche, die Regelungen eine Rolle spielen, aber der Schwerpunkt liegt eben auf dem Verhandeln und Gestalten von betrieblicher Altersversorgung. Also ich kann es wirklich nur nahelegen, dass man da auch weiterbildungstechnisch was macht, damit man in dem Thema drin ist. Aber eins will ich auch noch sagen, keine Beratung. Keine Beratung machen, der Betriebsrat ist nicht dafür da, die Beratung zu übernehmen. Das sind einfach Haftungsthemen. Aber so könnten Sie zumindest informieren und sind auch bei Verhandlungen gut aufgestellt.
Okay, dann würde ich gleich da ergänzen wollen, Kerstin. Welche Rolle spielt denn der Betriebsrat bei der Gestaltung und Überwachung der betrieblichen Altersversorgung?
Eine sehr wichtige Rolle spielt er da, definitiv. Und die sollte er auch wahrnehmen. Dafür muss man aber das ganze Wissen haben. Insbesondere, was sind die Mitbestimmungsrechte? Also was steht schon mal im Verfassungsgesetz letzten Endes drin? Da greift einmal der 87 Absatz 1 Nummer 8, also für Sozialeinrichtungen. wenn es eine firmeneigene Unterstützungskasse, Pensionskasse, also so ein firmeneigenes Vehikel gibt, dann sind da die Mitbestimmungsrechte auf Form, Ausgestaltung und Verwaltung gelegt. Form heißt die Rechtsform, also ein eingetragener Verein oder ob es eine Stiftung ist. Danach gestaltet sich natürlich auch, wie geht's weiter, also wie kann man sich weiter dran beteiligen, je nachdem, welche Rechtsform es ist. Ausgestaltung, das heißt Festlegung von allgemeinen Grundsätzen in der Satzung, Statut, Geschäftsordnung, das gestaltet ein Betriebsrat da aktiv mit über diese Mitbestimmungsrechte. Die Arbeitsweise der Verwaltung, wie die Einrichtung funktioniert, wie die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel dann letzten Endes auch in vorgegebenen Zweck, also so eine Einrichtung hat ja auch immer einen Zweck für die Altersversorgung, eingesetzt werden sollen. Und insbesondere bei der Verwaltung, da gibt's ja oft so Beiräte oder sowas, die müssen paritätisch besetzt sein. Und da kommt auch der Betriebsrat ins Spiel, der sitzt da nämlich mit drin im Beirat und entscheidet dann mit, wie alles verwaltet wird. Das ist jetzt die Nummer 8 nach Paragraph 87 Absatz 1. Und 87 Absatz 1 Nummer 10, das ist die betriebliche Lohngestaltung. Da ist alles, was mit dem Leistungsplan zu tun hat. Also wenn ich jetzt von allen Durchführungswegen rede oder Vehikeln, die keine firmeneigene Sozialeinrichtung sind, dann greift die 10, die Nummer 10. Und dann ist es die Leistungsplangestaltung, das heißt, wie werden die finanziellen Mittel verwendet? Also was der Arbeitgeber zahlt, was der Arbeitnehmer zahlt. Welche Leistungen soll es geben? Gibt es eine Altersleistung? Gibt es eine Hinterbliebenenleistung? Gibt es eine Invaliditätsabsicherung und so weiter und so fort? Es gibt aber ganz viele Themen, die eben nicht der erzwingbaren Mitbestimmung unterliegen, gerade in der BAV. Das ist einmal die Wahl des Durchführungsweges. Deswegen habe ich das vorhin so betont, was sind die Entscheidungsparameter. Da gibt es keine harte Mitbestimmung, ja, welcher Durchführungsweg es sein soll, weil das die unternehmerische Freiheit ist, weil es eben Einfluss haben kann. Welche Auszahlungsoptionen es gibt, also ob es eine Rente, Rate oder Kapital gibt, da kommen wir ja aber wahrscheinlich noch später nochmal drauf. Und welche Anbieter es ist. Also wenn man es extern macht, also wenn es nicht über eine Direktzusage läuft, welche Anbieter soll das machen? Das ist keine harte Mitbestimmung, aber man kann es politisch durchsetzen und so läuft das auch in der Praxis. Also wenn ich da bei den Verhandlungen dabei war, hat der Betriebsrat da schon einiges durchsetzen können und der Arbeitgeber ist auch sehr gut beraten, den Betriebsrat bei all diesen Fragen trotzdem mit ins Boot zu nehmen und aktiv zu beteiligen, weil wenn ein Betriebsrat davon überzeugt ist, dass da was Faires und Gutes und Ausgewogenes gestaltet worden ist, dann ist er auch ein Kommunikator und das braucht ein Arbeitgeber, wenn er seine betriebliche Altersversorgung als das an die Beschäftigten weitergeben will, was es ist, nämlich eine soziale Leistung. Mhm. Dann braucht er gute Kommunikatoren und das machen Betriebsräte nur, wenn sie überzeugt sind, dass da was Gutes funktioniert hat. Und das zahlt ja dann auch auf die personalpolitische Entscheidung des Arbeitgebers und auf das Image ein. Ja, und so funktioniert es dann auch mit der Betriebsversammlung. Weil sonst findet da nichts statt.
Da gibt es schöne Beispiele aus der Praxis,
ja,
die wir kennengelernt haben. Zum Beispiel bei Otto. Die haben seit langer Zeit immer so kurz vor Weihnachten eine Betriebsversammlung, wo Arbeitgeber und Betriebsrat zusammen über die BAV reden und darstellen, was geleistet wurde. Mhm. Und das kommt sehr gut an und wird auch ganz prima in Anspruch genommen. Hingegen in weiten Bereichen des Handels, wo wir ein Antragserfordernis haben, das heißt, man muss einen Antrag stellen, auf einer Seite Namen, Personalnummer aufschreiben und sagen, man möchte die 300 Euro und jetzt können wir es erhöhen auf 420 Euro. Das wird kaum in Anspruch genommen, weil ganz viele nicht wissen, um was es sich da handelt. Also es gibt ganz viel Unverständnis auch. Und ein Beispiel, wie man es gar nicht machen sollte, ist ein Arbeitgeber, der wollte wirklich Gutes tun und hat seine Beschäftigten automatisch angemeldet, hat es ihnen aber nicht gesagt.
Oh, okay.
Und die haben dann gesagt, wir wollen keine Versicherung da aufgedrückt bekommen. Und wollten da wieder raus, bis wir ihnen erklärt haben, nee, das ist wirklich was Gutes. Mhm. Und das Beispiel zeigt, am besten zusammen, Betriebsrat und Arbeitgeber und darüber reden, viel darüber reden, immer wieder, weil es wirklich kompliziert ist und auch komplex ist. Aber für die Menschen kommt hinten was Gutes dabei raus.
Mhm. Gut, Ich habe noch mal eine Frage zu den Teilzeitkräften und geringfügig Beschäftigten, weil für die ist das ja auch noch mal anstrengend, je nachdem, welcher Durchführungsweg da genommen wird. Und die können das manchmal auch gar nicht gehaltlich abbilden. Welche Maßnahmen gibt es denn, um die betriebliche Altersvorsorge auch für Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte attraktiv zu gestalten?
Ja, das ist einmal der Paragraph 100, den ich vorhin schon beschrieben habe, wie er funktioniert. Also den kann man insbesondere gerade bei Teilzeitbeschäftigten sehr gut nutzen, aber auch in Betriebsvereinbarungen, bei den Verhandlungen. Das sind genau die Punkte, wo ein Betriebsrat die im Blick haben muss. Wie kann ich Teilzeitbeschäftigte da vielleicht sogar noch ein Stück weit besser stellen mit einer sozialen Komponente oder sowas? Ja, weil es ja immer, wie du es eben schon zu Recht gesagt hast, häufig zum Beispiel die Frauen trifft. Es ist nur immer noch so, dass die Teilzeitquote hoch ist und dass das nochmal besonders honoriert wird, also dass die einfach nicht hinten runterfallen, dass man wirklich das Augenmerk als Betriebsrat halt auch auf diese Gruppen hat. Und für geringfügig Beschäftigte ist einfach, dass man auch die mit einbeziehen sollte, mit im Blick haben sollte auf alle Fälle, und die sollten halt auch wissen, das ist ja oft das Argument, habe ich sowieso nichts von, wenn ich später meine Betriebsrente bekomme und falle gegebenenfalls in die Grundsicherung oder so, dann wird es eh angerechnet, also habe ich auch nichts von, da wird es auch nicht wirklich gewertschätzt. Da gibt es eben auch was Neues, was mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz eingeführt worden ist, dass eben ein bestimmter Betrag überhaupt nicht angerechnet wird. Also wenn man bestimmte Betriebsrente in einer bestimmten Höhe bekommt, dann wird die auf die Grundsicherung nicht angerechnet. Und das ist auch dynamisch. Das ist nämlich immer 50% der Regelbedarfsstufe 1 nach dem SGB 12. Also früher Arbeitslosengeld 2.
Okay.
Das ist, glaube ich, so der Begriff,
den die meisten
noch im Kopf haben. 50% davon in der Höhe wird eine Betriebsrente nicht angerechnet auf die Grundsicherung. Also das sollte man im Blick haben und auch so kommunizieren. Da kann man schon einiges regeln in Betriebsvereinbarungen eben für diese Gruppe. Man muss es im Blick haben.
Genau. Du hast eben nochmal die Betriebsvereinbarung angesprochen. Worauf sollten denn Betriebsräte generell bei der Gestaltung einer Betriebsvereinbarung zur betrieblichen Altersversorgung achten?
Ja, dass sie sozial ausgestaltet ist. Also das Arbeitgeber haben ein personalpolitisches Interesse. Und in Zeiten von Fachkräftemangel und so weiter versuchen sie natürlich, die betriebliche Altersversorgung so zu gestalten, dass sie die Arbeitnehmer an sich binden können und überhaupt gewinnen. Das ist das personalpolitische Ziel. Und versuchen, die BAV dementsprechend auszugestalten. Und da ist es halt die Rolle der Betriebsräte, darauf zu achten, was haben wir wirklich für einen Arbeitnehmerbestand? Was sind unsere Beschäftigten? Und für die dann eben soziale Komponenten oder Besonderstellungen, wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt viel am Band gearbeitet wird, dass man das ein Stück weit auch berücksichtigt in der Betriebsvereinbarung, dass man sagt, das ist zum Beispiel Härteklauseln oder sowas mit einführt, wenn man sagt, wenn da ein Arbeitsunfall passiert, dass die nochmal besonders abgesichert sind. Also das sind so die Spielpunkte, die man haben kann. Dann gibt es so kleinere Spielpunkte, das heißt kleinere, sie sind schon sehr bedeutend, aber zum Beispiel bei der Entgeltumwandlung. Es gibt Matching-Modelle, das hat ja Judith eben erwähnt, bei der Finanzierung. Matching-Modelle sind oft so ausgestaltet, dass es heißt, es gibt nur dann einen Arbeitgeberbeitrag, wenn du vorher auch Entgelt umgewandelt hast, also Bruttoentgeltumwandlung gemacht hast. Das zum Beispiel wäre ein Punkt, wo man sagt, nein, das benachteiligt wieder die Menschen, die nicht viel Geld haben, Geringverdiener, Teilzeit, die weniger verdienen, weil die oft die finanziellen Möglichkeiten nicht haben, Bruttoentgelt umzuwandeln, die würden ja gar nichts kriegen. Und nur die, die was umwandeln, würden einen Arbeitgeberbeitrag kriegen. Also dass man diese Kopplung aneinander, dass man das wegverhandelt und sagt, nein, es gibt immer einen Arbeitgeberbeitrag und wer möchte und wer kann, der macht noch Entgeltumwandlung dazu, aber das ist keine Voraussetzung. Das ist so ein Punkt. Dann mit der Sozialversicherungsersparnis zum Beispiel, also wenn man Bruttoentgelt umwandelt, spart der Arbeitgeber ja auch seine Sozialversicherungsbeiträge, die sein Anteil wären, die er normal weiterleiten müsste an die Sozialversicherung. Das sind faktisch um die 20%. Der Arbeitgeber da spart gesetzlich, da gibt es auch eine Vorschrift im Betriebsrentengesetz, dass der Arbeitgeber 15% weitergeben müsste, wenn er es über eine Direktversicherung, Pensionskasse oder im Pensionsfonds macht. Davon können Tarifverträge aber abweichen. Also immer in Tarifverträge gucken, ob die vom Gesetz abweichen, dass es das nicht gibt. Man kann es aber freiwillig natürlich vereinbaren und kann schauen, dass man in der Betriebsvereinbarung das genau reinbringt und sagt, Arbeitgeber, du sparst dir da Sozialversicherungsbeiträge. Wenn der Beschäftigte Entgelt umwandelt, zahlt das doch als Zuschuss obendrauf. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt. Und das Letzte, was ich jetzt noch erwähnen wollen würde, weil es sonst wahrscheinlich zu viel wird, ist die ganzen Wahlrechte. Also es gibt viel, immer so Vorschläge von, der Arbeitnehmer kann wählen. Er kann wählen, ob er das möchte, das möchte, das möchte. Ob er eine Altersversorgung und einen Hinterbliebenen haben will, ob er auch noch eine Invaliditätsabsicherung haben will oder nicht. Ob er bei der Auszahlung lieber eine Rente hätte oder irgendwas anderes. Nicht so viele Wahlrechte. Es ist eine sehr komplexe Materie. Man muss sich ziemlich reinarbeiten. Das weiß jeder Betriebsrat, der sich damit schon mal auseinandersetzen musste. Und so Wahlrechte können dann auch schnell überfordern. Also wenn man da nicht kompetente Beratung dann auch an die Seite gestellt bekommt, dann wird es auch für den einzelnen Beschäftigten ganz schön schwierig, immer das Pro und Contra auch abzuwägen. Mhm. Ja, was heißt denn, wenn ich meine hinterbliebenen Versorgung abwähle oder wenn ich jetzt eine andere Auszahlungsform nehme? Mhm. Das wären so Tipps, ja.
Okay, super. Gibt es denn, wir haben jetzt eben von der Betriebsvereinbarung gesprochen, gibt es denn auch Sozialpartnermodelle, also Regelungen der Tarifvertragsparteien zur betrieblichen Altersversorgung?
Ja, die gibt es jetzt seit kurzem, seit ungefähr 2 Jahren. Den Anfang hat es ja genommen, so ungefähr 2015, 2016, wo die Arbeitgeber dann kamen und moniert haben, sie haben jahrzehntelang Verantwortung für diese betriebliche Altersversorgung, denn sie haften ja quasi bis zum Ende. Und dann hat man so ein bisschen in die Niederlande geschaut. Da gab es ja quasi Möglichkeiten, dass der Arbeitgeber einzahlt und dann quasi aus der Haftung raus ist. Mhm. Und dieses Modell hat man dann 2017 und in Kraft getreten ist das erste Betriebsrentenstärkungsgesetz zum 01.01.2018 zum Anlass genommen. Und hat quasi eine weitere Zusageart eingeführt ins Betriebsrentenrecht. Kerstin hat ja vorhin schon über die Zusagearten gesprochen. Und diese neue ist die sogenannte reine Beitragszusage. Und da hat sich das Wort Sozialpartnermodell etabliert. Und da geht es darum, dass die Haftung des Arbeitgebers quasi beschränkt wird auf das Einzahlen des Beitrags. Dass der zahlt den Beitrag ein, ist dann quasi aus der Haftung raus. Das Ganze geht, damit es auf Augenhöhe stattfindet, nur in Form eines Tarifvertrages, also keine Betriebsvereinbarung möglich, nur Tarifvertrag. Mhm. Und damit quasi überwacht wird, was passiert denn mit dem Geld, das da eingezahlt wird, gibt es die sogenannte Verpflichtung zur Durchführung und Steuerung. Und das bedeutet, dass die Tarifvertragsparteien dann, wenn sie den Tarifvertrag abgeschlossen haben, zu Sozialpartnern werden und beide aufpassen, überwachen, kontrollieren, quasi im Maschinenraum sind, was mit diesem Geld passiert. Also mehr Verantwortung für die Tarifvertragsparteien, für die Arbeitgeber und für die Gewerkschaften. Und dann begleiten sie diesen Prozess und schauen, was hinten rauskommt. Beim Sozialpartnermodell darf keine Leistung garantiert werden. Also das ist, wir nennen das dann Zielrente, die Rente, die sich quasi unter Berücksichtigung der Anlage, die wir auch kontrollieren im Sozialpartnerbeirat, dann ergeben würde, aber natürlich nicht fest ist. Und das Ganze quasi wird gesteuert und kontrolliert von den beiden Sozialpartnern. Im Sozialpartnermodell, anders als in anderen Arten, gibt es nur eine lebenslange Rente. Das ist auch wichtig, also keine Vermögensansammlung, Vermögensbildung, sondern eine reine Rente. Und wir haben jetzt seit 2022 das allererste Sozialpartnermodell, das war damals bei Uniper, also im Energiebereich, zusammen mit der IGBCE auf die Beine gestellt. Zwischenzeitlich haben auch die Bankenbranche ein Sozialpartnermodell. Und im Chemiebereich gibt es auch bereits jetzt neu ein zweites Sozialpartnermodell. Und wir sind in Vorbereitung weiterer Branchen. Der Vorteil ist, dass dadurch, dass ich keine Garantien habe, ich etwas freier bin in der Anlage des Geldes und die Rendite, nämlich das, was dann hinten rauskommt, auch höher ist. Das hat mit mehr Chancen zu tun, hat auch gewisse Risiken, die aber wirklich relativ gering sind, denn wir sind ja dabei, passen auf die Anlage, auf die Entwicklung und man kann dann jederzeit eingreifen. Es besteht die Möglichkeit, dass man Puffer bildet, um quasi diese Volatilität, also dieses Auf und Ab auf den Märkten zu begrenzen. Und in unseren Sozialpartnermodellen haben wir auch vorgegeben, dass die Aktienquote bei 35-40% liegt. Das hat also nichts, was man landläufig mit Zocken verbindet, zu tun, sondern das ist eine gute Geldanlage, die kontrolliert wird, quasi durch Gewerkschaften und Arbeitgeber und auch eine höhere Betriebsrente hinten verspricht. Mhm. Leider kam uns dann, als wir das begonnen haben, aufgenommen haben, kam uns dann Corona dazwischen, deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert.
Okay.
Aber ich glaube, wenn man mal kapiert hat, dass eine betriebliche Altersversorgung gut ist und der Arbeitgeber sagt, ich möchte aber diese Verpflichtungen nicht in meinen Bilanzen haben, über Jahrzehnte, dann ist das Sozialpartnermodell wirklich eine ausgezeichnete Möglichkeit, betriebliche Altersversorgung zu organisieren und so einer guten Betriebsrente für die Beschäftigten zu kommen.
Mhm. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, deshalb würde ich auch noch mal ein paar Fragen stellen wollen bezüglich der Beschäftigten, also was die Beschäftigten interessiert. Was ist denn, kann dieser BAV-Beitrag, kann der flexibel angepasst werden? Kann gegebenenfalls, wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, wenn ich in Sabbatical gehe oder keine Ahnung was, wenn mein Entgelt dann nicht mehr so hoch ist, wie es ursprünglich gewesen ist, kann dann pausiert werden?
Ja, grundsätzlich klar. Also genau, es kommt aber auf die Regelungen in der Betriebsvereinbarung beim Anbieter an. Also da muss man immer reingucken, was ist da geregelt in der sogenannten Versorgungsordnung. Es ist meistens eine Betriebsvereinbarung, es kann aber auch ein Tarifvertrag sein, es kann aber auch eine Gesamtzusage, also ein schwarzes Brett, ein Aushang sein oder so. Aber man muss immer in die Regelungen gucken, ob das geht. Dann kommt es auf den Anbieter an, wenn es ein externer ist, also ob die das auch wirklich, also ob man die flexibel die Beiträge anpassen kann. Pausieren kann man eigentlich immer. Die Voraussetzungen, die sind, wie gesagt, auch immer geregelt und da muss man immer reingucken, wann, in welchen Zeiträumen, unter welchen Fristen man gegebenenfalls dann pausieren kann. Also oft ist es bei der Entgeltumwandlung zum Beispiel so, dass es heißt, immer erst zum Ende des Jahres, wenn ein Jahr abgeschlossen ist. Also immer ein Blick in, wo ist es geregelt, aber in der Regel geht es, dass man halt flexibel anpassen kann und auch pausieren kann.
Okay, was passiert denn mit meiner betrieblichen Altersvorsorge, wenn ich das Unternehmen verlasse? Ist das denn weg?
Nein, nee. das kann ich mitnehmen auch. Ganz viele Vereinbarungen sehen vor, dass ich es dann privat fortführen kann. Mhm. Auch das ist eine gute Möglichkeit. Da sollte man sich aber informieren, unter welchen Bedingungen das Ganze passiert. Aber weg ist es natürlich nicht, sondern die Betriebsrente kommt dann, wenn die Rente kommt. Also in der Regel mit Renteneintritt, je nachdem, wie es geregelt ist. Man kann auch eine Betriebsrente vorzeitig in Anspruch nehmen, wenn man zum Beispiel auch die Altersrente in der gesetzlichen vorzeitig nimmt. Da gibt's ja jetzt immer mehr wunderbare Modelle, wo man das Ganze dynamisieren und flexibilisieren kann in dem Altersübergang. Also wo ich arbeiten kann, nebenbei die Rente in Anspruch nehmen kann und auch die Betriebsrente. Da ist momentan ganz viel möglich und ganz viel Flexibilität möglich. Das läuft unter dem Stichwort auch Flexigesetz und Flexirente. Mhm.
Man muss nur aufpassen, das würde ich gerne noch ergänzen wollen, wenn es Arbeit, also es gibt einen Unterschied zwischen Arbeitgeberfinanzierung und Entgeltumwandlung. In der Arbeitgeber finanziert und ich habe das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet, wenn ich ausscheide und war noch keine 3 Jahre im Unternehmensbetrieb, dann wäre der Teil weg. Das nennt man die sogenannten Unverfallbarkeitsfristen, die im Betriebsrentengesetz geregelt sind. Das seit 2018 gelten die 2 Sachen, die ich gerade genannt habe, 21. Lebensjahr und 3 Jahre Betriebszugehörigkeit. Für Zusagen, die früher gemacht worden sind, also vor 2018, gibt es andere Fristen, die stehen aber in dem Paragraph 30f Betriebsrentengesetz. Da muss man reingucken, das kann ich jetzt keinem ersparen, weil es einfach diverse Übergangsfristen sind, je nachdem, wann es zugesagt worden ist. Können halt die Lebensjahre älter, man muss älter gewesen sein, und länger. Also das ist entscheidend bei der Arbeitgeberfinanzierung. Bei der Entgeltumwandlung ist sofort unverfallbar. Also da habe ich überhaupt kein Thema, egal wann ich aussteige. Wenn es um die private Fortführung geht, was du ja eben auch so ein bisschen angesprochen hast, mit kann es angepasst werden, kann pausiert werden. Was kann ich mitnehmen gegebenenfalls? Also die Direktzusage und Unterstützungskasse, da kann man nichts privat fortführen. Das ist halt Direktzusage, alles im Unternehmen. Da kann ich nicht weiter einzahlen, wenn ich da nicht mehr drin bin. Aber bei Direktversicherungen, Pensionskassen und Pensionsfonds, die können durchaus privat fortgeführt werden, aber da auch jetzt ein wichtiger Tipp. Immer auf den Versicherungsnehmerwechsel achten. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, der Versicherungsnehmer ist der Arbeitgeber. Und dann muss man schauen, wenn man privat fortführt, dass man selbst, also als Beschäftigter, dann der Versicherungsnehmer wird. Weil sonst kriegt man nachher ein Problem in der Auszahlungsphase mit der Verbeitragung. Man zahlt dann doppelt. Weil man zahlt ja in dem Moment, wo man privat fortführt, aus dem Netto. Das ist ja schon versteuert und verbeitragt. Das ist wichtig zu wissen, darauf achten, dass das passiert bei diesen Durchführungswegen. Ja, und ansonsten kann auch ein Arbeitgeber, der neue Arbeitgeber, sich bereit erklären, das vielleicht weiterzuführen. Okay. Dann muss er aber sich für bereit erklären. Machen viele Arbeitgeber nicht, weil sie sagen, ich habe hier selbst einen Anbieter, nicht 20 haben, das wird mir zu viel zu verwalten. Aber man kann mal nachfragen. Also, dass man einfach sagt, ich habe hier schon einen Vertrag, den nehme ich jetzt mit zu meinem neuen Arbeitgeber, kann ich den hier weiterführen. Also, es geht durchaus auch.
Gut. Was ist denn, wenn das Unternehmen in die Insolvenz geht? Ist die Altersversorgung dann auch weg? Fliegt die in die Insolvenzmasse rein?
Nein, es gibt Insolvenzsicherung, das ist der Paragraph, die Paragraphen 7 fortfolgenden Betriebsrentenrecht. Und da gibt es eine gesetzliche Insolvenzsicherung, die ist für die meisten Durchführungswege im Pensionssicherungsverein etabliert. Das ist eine Selbsthilfeeinrichtung der deutschen Wirtschaft, also die Arbeitgeber finanzieren das Ganze. Und die übernehmen quasi bei einer Insolvenz dann die Betriebsrente. Die zahlen die dann auch aus, lebenslang. Wenn es Einmalbeträge sind, Kapitalbeträge auch. Der kleine Nachteil dabei ist, dass dann die Betriebsrenten nicht mehr dynamisiert werden, sondern die bleiben dann auf der Höhe. Aber man muss keine Sorge haben. Entweder ist man im Pensionssicherungsverein abgesichert oder wenn man eine Direktversicherung oder bei gewissen Pensionskassen gibt es den Protektor. Das ist quasi die Einrichtung der Versicherungswirtschaft, die die Ansprüche absichert. Also in einem der beiden ist man abgesichert und die übernehmen dann auch die Rentenzahlungen. Okay. Ein schönes Beispiel war Alcandor vor vielen Jahren, als Karstadt pleite ging. Da wurden alle Betriebsrentenanwartschaften übernommen und jetzt vom Pensionssicherungsverein, den es jetzt halt auch seit rund 50 Jahren gibt, ausgezahlt. Mhm. Also keine Sorge bei Insolvenz.
Okay, ich komme zu meiner letzten Frage. Ihr habt auch gesagt, die ist spannend und die sollte man in jedem Fall nochmal stellen. Wie werden denn Betriebsrenten angepasst?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir kennen ja die Anpassung in der gesetzlichen Rente. Immer zum 1. Juli werden die Renten angepasst nach der Lohnentwicklung. Sowas gibt es in der betrieblichen Altersversorgung nicht, sondern da muss jede selber aktiv werden. Und da gibt es eine Anpassungsprüfpflicht. Das heißt, alle 3 Jahre muss der Arbeitgeber schauen, ob die Betriebsrenten anzupassen sind. Wenn er darlegt, und das muss er auch dezidiert darlegen, dass er wirtschaftlich nicht dazu in der Lage ist, und da gibt es ganz viel Rechtsprechung dazu, dann muss er erstmal nicht anpassen. Es kann sein, dass er es nachholen muss. Wenn die wirtschaftliche Lage es erlaubt, dann passt man in der Regel nach der Inflation an, also Verbraucherpreisindex oder vergleichbare Nettolohnentwicklungen im Unternehmen. Der Haken an der ganzen Sache ist, dass ich selber aktiv werden muss. Das heißt, wenn ich jetzt keine Rechtsschutzversicherung habe, muss ich das selber zahlen. Wenn ich gewerkschaftlich organisiert bin, dann läuft es über den Rechtsschutz. Diese Pflicht, diese Anpassungsprüfpflicht und quasi Erhöhung der Betriebsrente entfällt dann, wenn im Tarifvertrag zum Beispiel vereinbart ist, so wie im öffentlichen Dienst, dass regelmäßig jährlich 1% angepasst wird. Dann entfällt diese Pflicht. Und bei einer Beitragszusage mit Mindestleistung, auf die Kerstin ja am Anfang hingewiesen hat, entfällt diese Pflicht auch. Also es gibt eine Anpassungsverpflichtung. Es ist etwas mühsam, weil gegebenenfalls muss ich vor Gericht ziehen, weil die allermeisten oder ganz oft die Arbeitgeber nicht von alleine anpassen. Also da braucht es immer etwas Druck und gewerkschaftliche Unterstützung dazu.
Ich würde es noch kurz ergänzen wollen bei der Entgeltumwandlung. Das ist ja wichtig, wenn die Finanzierung darüber läuft. Da ist der Arbeitgeber verpflichtet, sie mindestens um die 1% zu erhöhen, die Betriebsrente, wenn sie darüber finanziert wurde.
Okay, gut. Dann war das Schlusswort. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für den spannenden Einblick in die betriebliche Altersvorsorge. Und ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben mitgekriegt, das ist schon auch wichtig. Und wir sollten als Betriebsrätinnen und Betriebsräte darauf achten, dass irgendwas im Unternehmen dazu geleistet wird. Danke euch.
Vielen Dank.
Tschüss.
Und wenn ihr jetzt noch mehr zur betrieblichen Altersversorgung und den Gestaltungsmöglichkeiten wissen möchtet, dann schaut in die Oktoberausgabe der Arbeitsrecht im Betrieb. Dort halten Judith und Kerstin noch weitere Informationen für euch bereit. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann wird es höchste Zeit. Ihr könnt die AIB schon einmal kostenlos testen. Schaut dazu einfach mal in die Shownotes. Darin findet ihr weitere Informationen und den Link für ein kostenfreies Testabo der Arbeitsrecht im Betrieb. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter und schickt uns Kritik und Themenwünsche an podcast@bund-verlag.de. Bis bald zur nächsten Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.